Amen. Ja, einmal im Monat beschäftigen wir uns mit einem ganzen Buch in der Bibel. Wir sind jetzt schon fast rum und heute beschäftigen wir uns sogar mit zwei Büchern, obwohl Bücher ein bisschen zu hoch gegriffen ist. Es sind zwei Briefe und zwar die kürzesten Briefe im Neuen Testament, der zweite und der dritte Johannesbrief. Sie werden auch die Zwillingsbriefe genannt, weil sie natürlich so einige auch Ähnlichkeiten aufweisen. Und so werden wir uns heute mit diesen beiden Briefen beschäftigen. Der französische Autor Charles Rochedieu, oder ich weiß nicht ganz genau, wie man es ausspricht, er schreibt über den zweiten und dritten Johannesbrief: Es handelt sich um zwei einfache Briefchen, die anscheinend ihre Gegenwart im Neuen Testament der Tatsache verdanken, dass sie vom Apostel Johannes stammen. Trotz ihrer Kürze sind sie so voll evangelischen Geistes, dass man sie nicht lesen kann, ohne von neuer Liebe zur Wahrheit und zu dem, der die Wahrheit ist, erfüllt zu werden. Das ist unser Anliegen auch heute, wenn wir uns damit beschäftigen, dass wir natürlich so manche Fragen vielleicht auch Antworten auf gewisse Fragen bekommen, aber dass das doch diese Stoßrichtung ist, dass wir von einer neuen Liebe zur Wahrheit erfüllt werden. Und so wollen wir uns einmal mit diesen beiden Briefen beschäftigen. Wer ist der Autor? In beiden Briefen nennt sich der Autor nicht mit Namen, sondern der Älteste. Das hat auch schon durchaus in den ersten Jahrhunderten manchmal für Spekulationen gesorgt, aber eigentlich kann man sagen mit überwiegender Mehrheit, dass das angenommen wird, dass der Apostel Johannes sich hier als Ältester bezeichnet. Nun, es hat für Irritationen gesorgt, weil man denkt, Mensch, wieso sollte sich ein Apostel in einem Apostelamt, der auch so eine Bekanntheit hat, wieso nennt er sich Ältester? Ja, das ist doch sozusagen wie eine Art Rückschritt oder ein Understatement. Nun, wir finden aber auch, dass zum Beispiel Petrus sich in 1. Petrus 5, Vers 1 nennt er sich: Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus. Und die Apostel, sie hatten natürlich eine besondere Aufgabe, eine besondere Rolle, die Auferstehung Christi zu bezeugen. Sie gehörten zu diesem Fundament der neutestamentlichen Gemeinde, aber sie hatten durchaus auch eine konkrete Beziehung zu einzelnen Gemeinden, zu denen sie auch eine seelsorgerliche Verbindung hatten. Ja? Und so ist es hier wahrscheinlich auch zu verstehen, Johannes war Apostel, aber er hatte eine besondere Beziehung, gerade auch zu einigen Gemeinden in Kleinasien. Wir können uns so grob auch gerade die Gemeinden vorstellen, die auch in den Sendschreiben, in der Offenbarung genannt werden. Und hier wissen wir aus der Kirchengeschichte, dass der Apostel Johannes hier auch tätig war in hohem Alter. Wir sehen auch, dass er in diesen beiden Briefen, wir werden sie gleich noch wahrscheinlich sogar komplett lesen, aber er schreibt mit einer Autorität. Und zwar mit einer Autorität, die nicht nur für eine Gemeinde gilt, so wie bei einem Ältesten einer Gemeinde, sondern wo er ganz klar auch auf Dinge hinweisen kann oder Dinge fordern kann, was übergemeindlich ist. Und das ist tatsächlich etwas, was eigentlich nur Apostel von dieser Autorität haben durften. Was auch interessant ist, es gibt ganz viele Ähnlichkeiten oder ganz viele Parallelen zu dem ersten Johannesbrief. Und auch zu dem Johannesevangelium. Das heißt, wenn man so ein bisschen den Sprachstil, gewisse rhetorische Mittel vergleicht, dann sehen wir hier tatsächlich ganz, ganz viele Ähnlichkeiten bis hin zu gleichen Formulierungen oder auch Themen. Und auch dieses apostolische Selbstverständnis, wir hatten das bei dem ersten Johannesbrief uns angeschaut, dass es so einige Wir-Aussagen gibt. Und mit diesen Wir-Aussagen meint Johannes offensichtlich wir als Apostel. Und wenn er als letzter noch lebender Apostel hier etwas spricht, dann kann er sozusagen für die ganze Gruppe auch der Apostel sprechen. Und wir finden zum Beispiel in 3. Johannes, Vers 12, also es gibt keine Kapitel, die haben nämlich nur ein Kapitel, 3. Johannes, Vers 12, da schreibt er, dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst, aber auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Und dann ist die Frage, ja, wer ist mit dem Wir gemeint? Und manche spekulieren da irgendwie irgendeinen Johannes-Zirkel, irgendwelche Johannes-Schüler oder sowas. Aber die beste Erklärung ist, er spricht tatsächlich von Wir als die Apostel, die mit dieser Autorität hier sprechen können. Und er als Teil der Apostel. Und das finden wir dann auch in 1. Johannes 4, Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Und in Johannes 21, also im Evangelium, Johannes 21, Vers 24, das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Also diese Formulierung immer mit diesem Wir in Verbindung mit dem Zeugnis finden wir bei diesen Johannes-Schriften sehr vermehrt. Auch Themen wie, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Ja, in 2. Johannes 7 erfahren wir, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Und das finden wir nämlich auch schon in 1. Johannes, dass genau diese Irrlehre, wir hatten das damals genannt als wahrscheinlich eine Art kerinthischen Doketismus, also ein Irrlehrer namens Zerinth oder Zerinthus, der zwar irgendwie was geglaubt hat, ja, der Christus ist gekommen, aber hat sich irgendwie mit einem Mensch Jesus verbunden, aber nur für eine Zeit lang und nicht, dass der göttliche Sohn wirklich Fleisch geworden ist, Menschengestalt angenommen hat, sondern nur so eine Art Scheinverbindung mit einem Menschen. Und das ist Johannes sehr, sehr wichtig und das wird hier auch in diesem kurzen zweiten Johannesbrief mit erwähnt. Und auch im Johannesevangelium finden wir das schon gleich im ersten Kapitel, dass das Wort wurde Fleisch. Ja, das ist ein ganz wichtiger Komponente, das zu bezeugen, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Auch das Gebot der Liebe finden wir in 1. Johannes, in 2. Johannes, auch im Johannesevangelium. 1. Johannes 3, Vers 23 hatten wir damals behandelt. Und dies ist ein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Johannes erinnert an das, was er selber gehört hat. Jesus hat gepredigt, hat ihnen ein neues Gebot gegeben, und zwar, dass sie einander lieben sollen. Und dann lesen wir in 2. Johannes 6, und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Und dieses von Anfang an, auch das finden wir häufiger, auch schon in 1. Johannes, dass er daran erinnert, Mensch, das ist das, was wir Apostel von Anfang an gelehrt haben, was Christus uns schon gelehrt hat. Das ist nicht irgendwie etwas, irgendwelche neuen Lehren, irgendwas, was aufkommt, sondern das gehört zu diesem apostolischen Zeugnis und dass die Hörer daran bleiben sollen. Also mit Ältester kann natürlich durchaus auch ein Hinweis darauf sein, dass Johannes zu der Zeit, als er das geschrieben hat, auch schon alt war, also auch an Jahren fortgeschritten. Er ist vermutlich der Apostel, der am längsten gelebt hat und der dann im hohen Alter erst gestorben ist. Aber Genau, also der Älteste ist hier der Apostel Johannes, der diesen Brief schreibt. Nun, an wen schreibt er das? Wir finden im zweiten Johannes die Adressatin erwähnt, und zwar der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit, und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Nun, die auserwählte Herren, einige gehen davon aus, dass es eine vornehme Frau war, die vielleicht eine Gemeinde in Kleinasien bei sich beherbergte. Aber wahrscheinlicher ist, dass es hier eine Art Bild ist für eine Ortsgemeinde. Dass die auserwählte Herrin ein Bild ist, ein Sprachbild ist. Es wäre ein bisschen seltsam, wenn der Apostel Johannes tatsächlich zu einer Frau schreibt, dass er sie in Wahrheit liebt und auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, sie lieben. Also das passt besser auf eine Ortsgemeinde. Finden das auch schon in der Offenbarung und an anderen Stellen, auch bei Paulus, dass die Gemeinde mit einer Braut, mit einer Frau verglichen wird. Und die Kinder wären demnach die Gemeindeglieder. Ja, also dass diese Kinder, die auch hier erwähnt werden, dass sie einfach die Glieder dieser Ortsgemeinde sind. Und einige von denen haben Johannes wahrscheinlich auch besucht, so dass er sagen kann, er hat sich besonders über sie gefreut. In 1. Johannes nennt er übrigens auch die Christen seine Kinder. Das ist auch ein Sprachbild, was er schon im 1. Johannes gebraucht. Und dann im letzten Vers, in 2. Johannes, sagt er, es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Also auch das, er sagt nicht, deine Schwester lässt dich grüßen, sondern die Kinder deiner auserwählten Schwester. Also das ist vermutlich hier tatsächlich einfach eine andere Ortsgemeinde in der Gegend. Und so lässt Johannes von ihr grüßen, von denen grüßen. Außerdem sind im zweiten Johannes ist die Anrede fast immer im Plural. Also er sagt nicht, hier, ich will dich an etwas erinnern oder sowas, sondern im Plural euch. Ja, also es ist, auch wenn er hier der auserwählten Herren schreibt, ist es halt, hat er offensichtlich eine Gruppe vor Augen. Anders als bei 3. Johannes, da kommen wir gleich noch zu. Und noch eine interessante Beobachtung, Kyria, das ist das Wort für Herrin. Wir kennen Kyrios für Herr und Kyria wäre dann das weibliche Pendant, die Herrin. So nannte man auch eine Unterordnung von einer Bürgerversammlung. Nun, das Wort Gemeinde, Ekklesia, ist ja sozusagen die Versammlung von den Bürgern, ja. Und es gab quasi als eine Art Untergruppe oder eine kleinere Versammlung, wurde auch Kyria genannt, die Herrin. Ich weiß nicht genau warum, aber es könnte auch sein, dass es sozusagen ein Stück weit ein Wortspiel ist mit dem Begriff Ekklesia. Der 3. Johannesbrief geht an einen Gaius, dem geliebten Gaius. Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Gemeindeleiter einer Hausgemeinde dort in Kleinasien. Wir wissen sonst nichts. Gaius, der Name, kommt zwar häufiger vor, aber ist wahrscheinlich mit niemandem zu identifizieren mit diesem Gaius. Wann hat Johannes diese Briefe geschrieben? Es gibt halt viele Parallelen zum 1. Johannes. Daher geht man davon aus, dass es zur gleichen Zeit geschrieben wurde, eventuell sogar, dass es gemeinsam versendet wurde. Also dass der 1., 2. und 3. Johannes vielleicht sogar gemeinsam versendet wurde und damit auch geschrieben wurde. Aus Ephesus, das ist der Ort, wo Johannes zumindest in seinem hohen Lebensalter dann noch gedient hat. Und wahrscheinlich so die frühen 90er Jahre, zwischen 90 und 95 nach Christus. Nun, wir haben hier zwei ganz kurze Briefe. Der 2. Johannesbrief ist der kürzeste Brief in der Bibel. hat nur 13 Verse, der dritte Johannesbrief 15 Verse. Und das ist aber eigentlich so die Standardgröße für Briefe im ersten Jahrhundert. Das ist so etwa die Größe, mit der man mit normaler Schrift auf ein Blatt Papyrus schreiben konnte. So ein Blatt Papyrus war ein bisschen kleiner als ein DIN A4-Blatt, so 20 mal 25 Zentimeter. Und das war sozusagen eigentlich so die ganz typische Größe, die ein normaler Brief hatte im ersten Jahrhundert. Und auch der Aufbau ist sehr nach diesem typischen Briefstruktur, dass es erstmal einen Briefkopf gibt mit so einer Begrüßung, dann kommt der Hauptteil und dann nochmal ein Briefschluss. Und so finden wir das in diesen beiden Briefen. Nun wollen wir einmal beide durchgehen und ich denke, wir können das mal wieder eine Art kommentierte Lesung machen, weil sie so kurz sind. Bei zweiten Johannesbrief ist das Thema, ich habe es genannt, Wandel in Wahrheit. Wandel in Wahrheit. Wahrheit ist ein Begriff, der in beiden Briefen ziemlich häufig vorkommt. Und wir finden in den ersten drei Versen in 2. Johannes die Begrüßung. Wir lesen es mal. Der Älteste der auserwählten Herrin und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit und nicht ich allein, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Mit uns wird sein Gnade und Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ja, also er nennt hier den Autor und Adressat und dann aber auch diese Ermutigung, dass es um der Wahrheit willen ist, die bleibend ist, die mit uns sein wird in Ewigkeit und dann diesen schönen Segen im Namen des Vaters und des Sohnes. Dann finden wir den Hauptteil, die Verse 4 bis 11 und ich habe es genannt, wahre Lehre in der Gemeinde. Wahre Lehre in der Gemeinde. In den Versen 4 bis 7 geht es um die Erinnerung und Warnung. Zunächst einmal drückt er seine Freude aus über den Wandel in Wahrheit. Vers 4, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Also da waren wahrscheinlich Gemeindeglieder aus dieser Ortsgemeinde, an die er schreibt. Und sie haben Johannes besucht, wo er war, und er merkte, Mensch, die stehen so wirklich im Glauben. Da ist eine echte Hingabe, eine echte Liebe. Und das ihr Zeugnis ist wahr, ist wahrhaftig, echtes Glaubensleben. Und dann erinnert er an das Gebot, Vers 5, und nun bitte ich dich, Herrin, nicht als schriebe ich dir ein neues Gebot, sondern das, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Und dies ist die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Was Johannes hier in seiner eigenen Art tut, in diesen Versen 4 bis 6, wenn man so will, ist, er bringt hier etwas zusammen, und zwar Liebe, Gehorsam und Wahrheit. Das, was Christus von Anfang an geboten hat, ist die Liebe und wie leben wir, wie wandeln wir in der Liebe? Nun, indem wir uns indem wir gehorsam sind, ja, indem wir uns an die Gebote halten. Und wie halten wir die Gebote? Nun, indem wir in der Wahrheit wandeln. Ja, und so geht hier alles zusammen. Er freut sich an die in der Wahrheit wandeln. Und was er damit meint, ist, sie lieben in einer gehorsamen Weise. Sie ist nicht nur eine Art äußerer Gehorsam, sondern das, was das Moralgesetz im Grunde ausdrücken soll. Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Das wird in einer evangelischen Kraft ausgelebt. Und dann nennt er die Begründung, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen, dies ist der Verführer und der Antichrist. Vers 7 ist das. Also auch das wird dann in 1. Johannes haben wir da einiges von gehört, von diesen falschen Lehrern und so weiter, wo er auch ihn als diese Lehre und die, die das proklamieren, als Antichristen und Geistesantichrist definiert. Das heißt, also er erinnert an die, er freut sich über die wahre Lehre in der Gemeinde, er erinnert nochmal daran, was zur wahren Lehre gehört, wie Liebe, Gehorsam und Wahrheit zusammengebunden gehören und dann diese Begründung, warum das gerade jetzt so wichtig ist, auch für die Gemeinden, dass weil eben hier Verführer kommen, die eine falsche Lehre hineinbringen. Und dann Vers 8 bis 11, praktische Ermahnung. In Versen 8 und 9 macht er im Grunde darauf aufmerksam, achtet auf das, was ihr glaubt, ja, dass ihr nicht über die biblische Offenbarung hinausgeht, nicht über diese Lehre, die ihr gehört habt, gerade auch von den Aposteln, sondern achtet auf das, was ihr selber glaubt und wie ihr euch danach richtet. Vers 8 und 9, seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Auch hier ist es fast wie so eine Zusammenfassung von der Lehre aus dem ersten Johannes, wo es sehr darum ging, wie können wir eigentlich Gemeinschaft haben mit Gott, dem Vater und dem Sohn, ja? Und wird dann hier nochmal zusammengefasst, es braucht diese Wahrheit, die die Apostel bezeugen, in die der Geist uns auch hineinführt. Und dann, neben dieser Mahnung, achtet auf euch selbst, auf was ihr glaubt, geht es dann in Vers 10 und 11 darum, gebt falschen Lehrern keinen Raum. Vers 10 und 11, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Und damals war es durchaus gebräuchlich, dass es so einige Lehrer gab, auch selbst unter den Philosophen, die zogen von Stadt zu Stadt und man nahm sie auf und gab ihnen oftmals auch Geld und dann predigten sie oder verkündeten sie. Und hier warnt Johannes davor, also wenn solche Leute kommen und die predigen nicht die Lehre, die Christus gepredigt hat, und sie predigen nicht den Christus, den die Apostel bezeugen, nämlich Gott, der Mensch geworden ist, oder dann gebt ihnen überhaupt keine Plattform, gebt ihnen überhaupt keinen Raum, nehmt sie gar nicht erst auf in die Gemeinde. Wahrscheinlich ist hier mit ins Haus aufnehmen auch diese Hausgemeinde gemeint, ja, dass er sagt, gebt ihnen nicht die Möglichkeit, hier ihre falschen Lehren zu verbreiten. Denn sonst nehmt ihr Anteil an ihren bösen Werken, sonst fördert ihr das Böse, was sie tun. Und gebt nicht ihnen diesen Eindruck, als wären sie willkommen bei den christlichen Gemeinden. Und dann der Briefschluss, Vers 12 und 13. Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Hier nochmal ein Hinweis auch darum, Papier und Tinte, das ist eben so ein Papyrusblatt und dann so ein angespitztes Rohr, was man in Tinte tunkte und so schreiben konnte. Er sagte, ja, ich wäre jetzt viel lieber bei euch und wir hätten Gemeinschaft und könnten mündlich reden. Und dann grüßt er eben noch von dieser Schwestergemeinde, wie es scheint hier. Das ist der zweite Johannesbrief. Der dritte Johannesbrief, ich habe es genannt oder überschrieben, Förderung der Wahrheit. Also der zweite Johannesbrief geht um den Wandel in der Wahrheit und der dritte Johannesbrief um die Förderung der Wahrheit. Die ersten zwei Verse, die Begrüßung. Der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Also wie gesagt, der Gaius, wahrscheinlich ein Gemeindeleiter einer Hausgemeinde. Und dann hier dieser Wunsch, eigentlich auch ein schöner Wunsch. Ja? Ich wünsche dir, dass es sozusagen deinem Leib genauso gut geht, wie es deiner Seele geht. Ja? Ein schöner Verweis, also ein Segensgruß. Dann finden wir den Hauptteil, die Verse 3 bis 12, die Förderung der Wahrheit. In den Versen 3 und 4 geht es um das Lebenszeugnis von Gaius selbst. Also hier wird erklärt, Gaius mit dem Zeugnis, was er gibt in seinem Leben, fördert die Wahrheit. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in der Wahrheit wandelst. Eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Finden also hier, ja, er bekommt einen Bericht über Gaius und sagt, sie geben Zeugnis für deine Wahrheit, also wahrscheinlich für seine wahrhaftige Lehre, für seine Lehre, die der Wahrheit des Christus entspricht, und wie er in der Wahrheit wandelt, also wie auch sein ganzes Leben ein Ausdruck davon ist, angemessen diesem Christus zu bezeugen und ein Leben zu führen, das gut ist. Aber dann finden wir in den Versen 5 bis 8 die Unterstützung treuer Missionare. Also auch das ist eine Förderung der Wahrheit. Und das ist hier auch ein Anliegen von Johannes. Vers 5, Geliebter, treu handelst du in dem, was du an den Brüdern, sogar an Fremden tust. Sie haben vor der Gemeinde, von deiner Liebe Zeugnis gegeben. Und du wirst wohltun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gottes würdig ist. Denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Wir sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also hier finden wir eine interessante Beschreibung des frühen Missionsdienstes. Und also hier gab es auch Brüder, die sind hinausgezogen um des Namens willen, also um Christi willen, predigten das Evangelium. Sie haben aber nichts von den Heiden angenommen. Sie wurden nicht irgendwie ja für so eine Art Entertainment bezahlt, sondern sie gingen zu den Christen und er sagt, du tust gut daran, wenn du sie ausstattest, wenn du sie versorgst, wenn du sie aufnimmst. Und anders als beim zweiten Johannesbrief, wo es heißt, ja, nimmt die bloß nicht auf, sonst nimmt ihr Anteil an ihren bösen Werken, heißt es hier, wir sind sogar schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ja? Und hier diesen Art Missionsdienst oder Evangelisationsdienst zu fördern von diesen Brüdern. Und normalerweise gab es solche Empfehlungsschreiben, ja, von irgendwelchen bekannten Leuten, denen man vertraut hat, und dann haben sie solch einem Missionar so ein Empfehlungsschreiben gegeben, Mensch, der, ich kenne ihn gut, er lehrt die Wahrheit und du kannst ihn gerne aufnehmen, lass ihn sprechen in der Gemeinde. Und jetzt sagt Johannes sogar, ja, du hast sogar Fremde aufgenommen, also ja, die du nicht kanntest, hast dem vertraut und das wird hier sehr begrüßt. Das ist hier umso mehr, weil es einen Kontrast gibt, und zwar die Verse 9 und 10, die Gefahr von Machthunger. Das ist das Zeugnis von Diotrephes. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Also hier wahrscheinlich ein Leiter einer benachbarten Gemeinde oder befreundeten Gemeinde. Und der ist ganz anders als Gaius. Er nimmt diese Boten, diese Gesandten auch von Johannes überhaupt nicht auf, sondern wehrt ihnen. Und wenn jetzt irgendwelche anderen Gemeindeglieder sie aufnehmen wollen, dann stößt er sie aus der Gemeinde raus und Johannes sagt, da ist ein Machthunger. Er will gerne der Erste sein und will hier irgendwie seine Autorität in einer falschen Weise ausbauen und nimmt eben damit nicht Anteil an diesem Dienst, der so wichtig ist. Vers 11 und 12, Nachahmung und Empfehlung des Guten. Geliebte, ahme nicht das Böse nach, also nicht dem Vorbild von Diotrephes, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst, aber auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Demetrius ist wahrscheinlich der Bote, der genau diesen Brief überreicht. Und dieser Brief ist sozusagen mit auch ein Empfehlungsschreiben von diesem Demetrius. Er sagt, ja, hier, er hat ein Zeugnis, was wirklich gut ist. Wir können alle dafür einstehen. Ja, die Wahrheit selbst gibt Zeugnis. Manche sagen, das ist vielleicht ein Hinweis auf Jesus. Aber wahrscheinlich geht es eher darum, dass die biblische Lehre gibt Zeugnis von seinem guten Wandel. Ja? Also er entspricht dem, was die Bibel selbst gut heißt. Und hier, ja, also dass er dem Guten nachahmen soll und nicht dem Bösen. So wird die Wahrheit gefördert. Das ist der Hauptteil dieses Briefes. Und dann finden wir den Briefschluss. Vers 13 und 14, da zeigt er nochmal seine Sehnsucht auf, ganz ähnlich wie im zweiten Johannesbrief. Ich hätte dir viel zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen und wir wollen mündlich miteinander reden. Und dann den Segensgruß im letzten Vers. Friede dir, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde mit Namen. Nun finden wir in diesen zwei ganz kurzen Versen natürlich gar nicht so viel über Christus, ja, wie jetzt in vielen anderen Briefen, wo man ziemlich viel herausnehmen kann. Und trotzdem gehört es zu dem neutestamentlichen Kanon und das auch zu Recht, weil es natürlich, wie wir eingangs gehört haben, auch diesen evangelischen Geist atmet. Und was lernen wir hier über Christus? Das ist das die Frage, die wir uns für jedes neutestamentliche Buch stellen. Und selbst bei dem alttestamentlichen haben wir gefragt, was es über den kommenden Messias uns lehrt. Die ganze Schrift, sie zeugt von Christus. Und hier finden wir in 2. Johannes Vers 3 ist Jesus selbst der göttliche Segensgeber. Denn es heißt, mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Ja, also dieser Segen, von wem kommt er? Von Gott, dem Vater und von dem Sohn des Vaters, Jesus Christus. Und damit macht er deutlich, Jesus ist dieser göttliche Segensgeber und nicht nur ein Mittler oder irgendwas unterhalb von Gott, sondern auf einer Ebene mit Gott, dem Vater. Er ist der Sohn des Vaters und auch von ihm kommt Gnade, Barmherzigkeit und Friede in Wahrheit und Liebe. Aber er ist eben auch, und das ist Johannes besonders wichtig zu betonen, er ist der Mensch gewordene Retter. Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Er ist wahrhaftig Gott und wahrhaftig Mensch. Nicht nur scheinbar Mensch, sondern Vers 7, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Ja, also im Grunde ein anderes Evangelium. Und das ist Johannes wichtig. Christus kann nur solche retten, die er auch wirklich als Stellvertreter repräsentieren kann. Er musste Fleisch werden, um Menschen aus Fleisch und Blut zu erlösen. Und dann finden wir, dass wir Gemeinschaft nur durch die Wahrheit in Christus haben können mit Gott. Gemeinschaft ist ein wichtiges Thema in allen Briefen von Johannes. Und es heißt hier in Vers 9, in 2. Johannes 9, jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Das ist interessant. Er beschreibt es als die Lehre des Christus. Das heißt, das, was die Apostel und was Christus selbst und was die Apostel bezeugen, wozu Christus gekommen ist. Und es gibt keine Gemeinschaft mit Gott dem Vater, wenn wir nicht glauben an die Lehre des Christus, wenn wir nicht glauben, wozu Gott Mensch geworden ist, wer Jesus Christus ist und uns ihm anvertrauen. Ja? Das heißt, so wie Jesus sagt auch im Johannesevangelium, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das bekräftigt Johannes auch hier und sagt, wir haben den Vater nicht und wir haben den Sohn nicht, wenn wir nicht auch die Lehre, diese Wahrheit des Christus beherzigen und daran glauben. Der dritte Johannesbrief ist der einzige Brief im Neuen Testament, wo der Name Jesus nicht einmal erwähnt wird. Einzige Brief. Aber wir finden dennoch einen Hinweis auf ihn. Wie gesagt, manche meinen auch, dass die Wahrheit sozusagen personifiziert ein Hinweis auf Jesus ist, was möglich ist. Aber wir finden noch einen deutlicheren Hinweis, und zwar in Vers 7. Wo von diesen Missionaren die Rede ist. Und hier heißt es, denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Und dieser Name ist der Name Christus. Ja, die sind für den Namen, und Name ist nicht nur Anrede, wissen das im biblischen Sprachgebrauch, steht Name für das, wer jemand ist und was er tut. Und also für den Namen Jesus, für das, wer er ist und was er getan hat, sind sie hinausgegangen. Und damit ist Jesus der Herr der Mission. Er ist der Grund, warum die Leute nun zu den verschiedenen Gemeinden und auch in die noch unerreichten Gebiete hineingehen und für den Namen hinausgehen. Warum? Weil Jesus selbst gesagt hat, geht hin zu allen Nationen und verkündigt ihnen alles, was ich euch geboten habe. Und so gehen sie für den Namen, und hier sehen wir, ja, es ist der Name Jesus. Petrus selbst sagt ja in der Apostelgeschichte, ja, uns ist kein anderer Name gegeben worden unter den Himmel, in dem wir gerettet werden sollen, und das ist der Name Jesus. Was lehren uns diese beiden Briefe über die Rettung? Auch diese Frage stellen wir für jedes Buch. Und zum einen finden wir, es gibt ein Hinweis auf die Heilsgewissheit. Das heißt, die Rettung, da wo wir gerettet werden, ist es etwas, wo wir uns gewiss sein dürfen, wo wir diesen Trost haben dürfen, dass Gott hält. Finden schon einmal in der Anrede der auserwählten Herren. Ja, die Gemeinde ist auserwählt von Gott, auch im letzten Vers, deiner auserwählten Schwester. Ja, wird nicht die Erwählungslehre groß ausgebreitet, aber doch dieser Hinweis, Gott selbst hat hier auserwählt und bestimmt. Und darin liegt ein großer Trost. Nicht wir haben Christus erwählt, sondern er hat uns erwählt. Und dann, aber in Vers 2, 2. Johannes Vers 2, wo es heißt, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Nun, das ist auch nur so, wie so eine Art ganz kurze Zusammenfassung, aber was Johannes offensichtlich verdeutlichen will, ist, da wo wir wirklich in dieser Wahrheit wandeln, da wo die evangelische Lehre, die Wahrheit des Evangeliums wirklich in uns hineingedrungen ist, da wird sie auch bleiben. Wenn das wahr ist, dann wird diese Wahrheit auch bleiben in Ewigkeit. Ja, eine interessante Verbindung, die er hier zieht. Und dann, und das ist auch eine besonders schöne Betonung bei Johannes in seinen Briefen. Er betont die Freude in der Rettung. Er redet so viel über die Wahrheit und über richtige Lehre und warnt auch vor dem Antichristen und den Verführern und so weiter und so fort. Aber es ist durchsetzt mit einem Hinweis, Mensch, wenn wir diese Wahrheit richtig ergreifen, darin liegt die wahre Freude. Und wir wissen, dass die Verszählung ist nicht inspiriert, aber es ist eine interessante Beobachtung, dass in allen drei Briefen es immer am vierten Vers um die Freude geht. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 4, und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. 2. Johannes, Vers 4, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. 3. Johannes 4, eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Nun, was wir hier sehen, ist, durch die Wahrheit haben wir Gemeinschaft mit Gott. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist der Grund für vollkommene Freude. Und die, die diese Gemeinschaft haben, freuen sich auch, wenn andere Anteil haben an dieser Gemeinschaft mit Gott. Und das macht die Freude von Johannes aus, wenn er solche sieht, die diese Wahrheit erkannt haben, die in dieser Wahrheit leben, wo das Evangelium nicht nur irgendwie ein theoretisches Wissen ist, sondern wo es wirklich ins Leben übergeht und sie in diesem Glauben wandeln. Und dann, das haben wir auch im ersten Johannesbrief durchaus ein bisschen intensiver behandelt, wir finden das aber auch in 2. Johannes und 3. Johannes durchaus wieder daran erinnert oder darauf hingewiesen, dass das Evangelium, der wahre Glaube, eine Verbindung ist zwischen der Wahrheit, also wahrer Lehre, echter Liebe und einem Gehorsam gegenüber Christus und seinem Gebot. Ja? Dass Glaube nicht irgendwie etwas Unausgewogenes ist, sondern eben diese Lehre, Liebe und Gehorsam oder man kann auch sagen Heiligung, dass es zusammengehört. Und das ist dieser Wandel in Wahrheit, an dem sich auch Johannes so freut. Und dann ist die Rettung zur Rettung gehört die Wiedergeburt, ein neues Leben aus Gott. 3. Johannes 11, Geliebte, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Auch hier wieder ist so eine Formulierung, die überliest man einfach so. Aber wenn wir das zusammenlesen mit dem ersten Johannesbrief, dann merken wir, aha, mit dieser Formulierung, der ist aus Gott, meint er ist aus Gott geboren. Und das meint diese Wiedergeburt, eine Veränderung des ganzen Wesens, der ganzen Gesinnung. Das, was wir eben nicht einfach nur durch äußere Kraft und Zucht und Disziplin erreichen können, mit Willenskraft, sondern das, in 1. Johannes heißt es, dass Gott seinen Samen uns gegeben hat, einen unvergänglichen Samen und so schafft er in uns das Leben, was aus ihm kommt und nicht eine fleischliche Kopie davon. Nur noch zuletzt ein paar Besonderheiten. Wir wissen nicht ganz genau, wie diese drei Briefe zusammenhängen, außer dass sie natürlich ganz viele Ähnlichkeiten sprachlich und auch thematisch aufweisen. Ein mögliches Szenario ist, dass der 3. Johannesbrief an Gaius persönlich adressiert war. Das ist ja hier der einzige von diesen drei Briefen, der an eine konkrete Person gerichtet ist. Der ganze Brief ist hauptsächlich in dieser zweiten Person Singular, also er redet ihn mit Du an, ja. Und hier ist er tatsächlich dieser Gaius, der Hauptadressat. Und enthalten ist diese Empfehlung von einem Demetrius, der wahrscheinlich auch eine Art Missionar war, aber eben auch der Überbringer dieses Briefes. um dem Gaius zu zeigen, hier, wenn der Demetrius kommt, er hat ein gutes Zeugnis von allen und wir geben ihm eine ausdrückliche Empfehlung, du kannst ihm vertrauen. Ja? Und ein mögliches Szenario ist, dass nun dieser Demetrius gleichzeitig auch den zweiten Johannesbrief und den ersten Johannesbrief mitgebracht hat. Der zweite Johannesbrief, der sich in der Anrede etwas unterscheidet und eventuell für die ganze Gemeinde war, in der Gaius Ältester oder Mitältester war. Und deswegen an die auserwählte Herren, also an die ganze Gemeindeversammlung war. Und dann 1. Johannes als Rundbrief für die verschiedenen Gemeinden in dieser Gegend, weil hier gar nicht in dieser Weise eine direkte Anrede ist, sondern es sozusagen an alle die Kinder von Johannes geht, also um diese geistliche Kinder, um die verschiedenen Gemeinden, die er betreut dort in diesem Gebiet. Wie gesagt, wir wissen es nicht ganz genau, aber das wäre ein mögliches Szenario, um diese feinen Unterschiede auch der Thematik und der Adressaten aufzunehmen und gleichzeitig zu erklären, warum eigentlich so viele Verbindungen bestehen. Ja? Und der erste Johannesbrief wäre damit sozusagen dieser Rundbrief, der die wesentlichen Themen intensiver behandelt und der zweite und dritte Johannesbrief eben nochmal konkrete Hinweise an die eine Gemeinde, in der Gaius auch war. Wir finden, und ich habe es schon kurz angesprochen, dass Gastfreundschaft im ersten Jahrhundert sowohl eine Notwendigkeit dafür bestand, aber auch eine Gefahr. Vielleicht ist uns schon mal aufgefallen, wie oft auch in den Paulusbriefen, sogar bei den Qualifikationsmerkmalen von Ältesten und so weiter, wird immer wieder auch die Gastfreundschaft betont, auch Petrus ermahnt dazu und so. Und wir denken, wieso ist Gastfreundschaft so eine große Sache, ja? Dass wir da Leute zum Essen einladen, ist das wirklich so eine wichtige Komponente des christlichen Lebens? Und für manche ist das natürlich das, was man so ganz, wo man eine Strichliste führen muss, ob jemand auch genug gastfreundlich ist. Es gehört natürlich hier im ersten Jahrhundert tatsächlich zu dieser Verbindung unter den Gemeinden. Damals war Reisen aufwendiger und auch der Kontakt zwischen Gemeinden viel schwieriger. Das heißt, diese Gastfreundschaft hatte so eine besondere Bedeutung, weil Boten mussten aufgenommen werden. Es gab nicht, konnte ich einfach einen Brief absenden und irgendwann schmeißt der Postbote es im Briefkasten. Es mussten sich Leute aufmachen, die diesen Brief überreichten. Und man sollte eben gerade solche Boten dann aufnehmen, ihnen Gastfreundschaft erweisen, sie versorgen und für die Rückreise oder Weiterreise dann ausrüsten. Und es war im Grunde ist hier Gastfreundschaft auch eine Aufforderung, kapselt euch nicht völlig ab. Wir glauben, dass die Ortsgemeinden autonom sind, also es gibt nicht diese Hierarchie außerhalb von den Aposteln natürlich hier, während sie noch lebten. Aber sonst gab es natürlich eine Unabhängigkeit, nicht irgendwie so eine Synode, die dann da über mehrere Gemeinden Autorität ausübte. Aber gleichzeitig sollte ein Kontakt zu anderen Gemeinden bestehen und auch gefördert werden, unter anderem auch für die Mission. Und das ist mit ein Grund, warum Gastfreundschaft so hochgehalten wird, dass man an der Mission und an dem Austausch von den Ortsgemeinden Anteil hat. Und gleichzeitig ist das eine Gefahr. Warum? Weil ihr Lehrer genau diesen Weg beschritten haben. Wir finden das auch in der Didache, eine frühchristliche Schrift, die auch darauf aufmerksam macht, dass es so einige falsche Lehrer gibt, die nehmen Geld und predigen dann irgendwelche Sachen, die dann aber oftmals, kommen sie einfach nur, damit sie Geld empfangen und wollen so ein bisschen die Gemeinden ausschröpfen oder bringen sogar falsche Lehre. Und das heißt, diese Notwendigkeit, wir wollen in Verbindung bleiben, wir wollen die Mission unterstützen, wir wollen hier, obwohl wir autonome Ortsgemeinden sind, wollen wir doch auch das Verständnis haben, wir gehören zusammen als Gemeinden. Wir sind, wie im zweiten Johannesbrief, wir sind wie Schwestern als Gemeinden. Ja? dass man trotzdem prüfen muss, okay, aber wen nehme ich hier eigentlich auf? Ja, entsprechen sie auch dem, was der biblischen Lehre. Und ein schlechtes Beispiel ist die Gefahr von einer falschen Autorität. Dieser Diotrephes, wissen auch nicht mehr als das, was hier im dritten Johannesbrief geschrieben ist. Aber vielleicht haben wir schon mal so einen Charakter wie einen Diotrephes kennengelernt. Und zwar der nicht nur falsche Lehrer, die von irgendwo anders kommen und falsche Lehre bringen, sind eine Gefahr für die Gemeinde, sondern auch, wir erfahren nicht, dass Diotrephes irgendwas Falsches gelehrt hat. Aber er wollte sich ganz abkapseln von Johannes und von den Boten, die er gesandt hat und die er empfohlen hat. Warum? Er wollte Macht haben, er wollte Autorität haben, er wollte der Erste sein, heißt es hier, der Alleroberste, der das Sagen hat, wie so ein kleiner Diktator, der sich und alle, die sich ihm nicht fügen wollten, die schmeißt er aus der Gemeinde. Aber er selbst nimmt überhaupt keine Kritik an, er nimmt überhaupt keine Korrektur an. Johannes sagt, er nimmt uns nicht an. Und das führt er sogar so weit, dass er die Brüder verklagt und verleumdet. Ja? Johannes sagt, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Also er sagt böse Dinge, aber das ist ein Schwatzen. Das ist einfach, er verbreitet falsche Gerüchte, nur damit er seine Autorität weiter stützen kann. Und so missbraucht er auch seine Autorität, um seine Macht zu erhalten. Er wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Also überhaupt nicht irgendwie geistliche Motive, wo man sagt, hier wandelt jemand so sehr in Sünde, dass er nicht weiter ein Gemeindeglied im guten Stand sein kann, sondern ja, nee, es passt mir nicht, was er macht. Er gehorcht mir nicht gut genug, also schmeiße ich ihn aus der Gemeinde. Das ist eine große Gefahr, die auch mit der Autonomie von Ortsgemeinden mit einhergeht. Ja, warum für uns auch wichtig ist, dass es eine Pluralität von Ältesten gibt, weil das so schnell diese Gesinnung des Diotrephes aufkommen kann, wo man sagt, ich missbrauche die Gemeinde und die Gemeindestruktur für meine eigene Selbstsucht. Ja, und ich habe schon erwähnt, Wahrheit. In diesen beiden Briefen wird das Wort Wahrheit extrem oft gebraucht. Im zweiten Johannesbrief mit 13 Versen finden wir 5-mal den Hinweis auf die Wahrheit und im dritten Johannesbrief mit 15 Versen 6-mal die Bezeichnung Wahrheit. Und wie gesagt, es geht hier nicht nur darum, irgendwelche Behauptungen, die der Tatsache entsprechen, sondern die Wahrheit ist die Echtheit des Handelns, aber auch der Raum des christlichen Lebens, die Quelle der Kraft, der Maßstab der Lehre und die Botschaft selbst des Evangeliums. Und Johannes, er gebraucht Wahrheit sozusagen in einem sehr intensiven und weiten Form, um deutlich zu machen, nun, Wahrheit ist nicht einfach nur, ich mache keine falschen Behauptungen, sondern spricht mein Leben dieser Wahrheit. Habe ich Gemeinschaft mit Christus durch die Wahrheit und dergleichen. Und zuletzt noch einen schönen Vermerk. Im allerletzten Vers, 3. Johannes 15, heißt es, es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Ein Hinweis darauf, Johannes, er lässt grüßen von anderen Geschwistern und er nennt sie Freunde. Und er sagt nun an die in der Gemeinde von Gaius, grüß sie mit Namen. Grüß die Freunde mit Namen. Und das ist ein Hinweis auf die Liebe. Nun, Johannes, er nennt sie auch gerne meine Kinder, ja. Aber was wir hier sehen ist, Christen untereinander. Es soll eine Freundschaft sein, so dass sie sich kennen. Mit Namen nennen heißt, ich meine dich persönlich. Ja? Nicht nur, im Großen und Ganzen, es ist eine befreundete Gemeinde oder so, ja? Sondern grüß sie mit Namen, grüß die Freunde mit Namen. Ein Zeugnis einer Verbundenheit. Und damals, wahrscheinlich noch schwieriger als heute, konnte man nicht mit jedem ständig irgendwie persönlichen Kontakt haben. Aber was es hier ausdrückt, ist, als Christen haben wir ein Wohlwollen und eine Verbundenheit, wo wir sagen können, jeder Einzelne, wenn wir uns kennenlernen, das dürfen wir häufig bezeugen. Ja? Es kommen Gäste und sie sagen, ja, wir fühlen uns wie zu Hause. Wir fühlen uns, als wären wir Freunde, die nach längerer Zeit angekommen sind. Und das ist eine schöne Sache, ja? Wenn ein Vertrauensverhältnis hier aufgebaut wird. Und so, bei diesem Kontakt kann Johannes sagen, ich sehe euch als meine Freunde. Ein schöner Hinweis auf die Gemeinschaft unter den Christen. Und Freundschaft muss natürlich aufgebaut werden, aber das ist die Ermutigung, die wir hierin sehen, ist, dass das durchaus etwas ist, was innerhalb von Gemeinden stattfinden darf. Dass wir sagen, wir sind nicht nur einfach irgendwie eine Zweckgemeinschaft, bei aller Unterschiedlichkeit, wir wollen Freunde werden und uns als Freunde grüßen. Soweit zu den Briefen. Gibt es noch Rückfragen? Nancy. Ja.
Dass wir mit lieben einander.
Genau.
In Wahrheit.
Ja. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Richtig. Er sagt, ja, ich liebe dich, also die Gemeinde der auserwählten Herren und ihren Kindern, die ich liebe in der Wahrheit. Und nicht nur ich allein, nicht nur, weil ich der Älteste bin oder weil ich der Apostel bin, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Also alle, die wirklich Christus lieb haben, sie lieben auch die, die in der Wahrheit wandeln. Und da ist diese Freundschaft, diese freundschaftliche Verbindung. Sehr schön, guter Hinweis. Ja, ja. Timothy.
Was lehren uns diese Briefe von den Grenzen der Gastfreundschaft? So nehmen wir an, wir haben Freunde, Bekannte und sie wollen uns besuchen, dass wir sie ins Haus aufnehmen.
Ja, ja.
Sie sind nicht Glaubenden, sie bleiben nicht in der Lehre des Christus. Wir kennen Christus im Fleisch nicht. So gibt es Grenzen oder wie lesen wir das?
Also, ich habe einen kurzen Vermerk gemacht, in dem Haus aufnehmen, ich verstehe es als das Haus der Gemeinde. Nun, die haben sich auch in Privathäusern getroffen, wissen wir. Aber es meint hier nicht unbedingt, oh ja, wenn jetzt Familienglieder nicht gläubig sind oder vielleicht sogar irgendwie eine falsche Lehre bringen, oh, dann darf ich die gar nicht mehr zu mir nach Hause einladen. Es geht eher darum, dass das heißt hier, dass wir nicht Teilhaber nicht Anteil haben an den bösen Werken. Das heißt, wir sollen das nicht in einer Weise fördern. Und wenn nun eine Gemeinde so jemanden einlädt, offiziell sozusagen, oder vielleicht sogar die Möglichkeit gibt, vor der Gemeinde zu sprechen, dann wird das gefördert. Dann nimmt man jemanden in das Haus auf und bekräftigt das. Ja? Oder in unserer Zeit wird man vielleicht sagen, ja, dass solche, die eine Irrlehre verbreiten, dass man sie nicht zu einer Konferenz einladen sollte oder sowas, ja. Und dass das hier gemeint ist, auch die Gastfreundschaft ist nicht in dem Sinne nur privat gemeint, sondern dass man als Gemeinde sich investiert und dass man da aber einfach nicht nur sagen soll, jeder, der will, kann einfach hier kommen. Sobald irgendwie nur der Codename Jesus gesagt wird, dann prüfen wir nicht mehr, sondern geben alles, was wir haben, sondern dass man einfach da eine gewisse Prüfung haben soll. Wen fördern wir als Gemeinde? Wen unterstützen wir als Gemeinde? Wem sprechen wir dieses Vertrauen aus als Gemeinde? Nun gibt es natürlich auch Situationen, wo Zum Beispiel jemand in einer besonderen Funktion in einer Gemeinde oder sowas, vielleicht ein bisschen aufpassen muss, in was für einer Öffentlichkeit er eine Gemeinschaft hat mit jemandem. Ja? Selbst wenn er sagt, ich habe mich ja nur auf einer Veranstaltung, haben wir ein Selfie gemacht oder keine Ahnung was, ja, haben eine Radiosendung zusammen gemacht oder so. Also es gibt quasi auch Grenzen oder selbst was persönliche Gemeinschaft angeht, wo man sagt, ja, ich weiß, er ist ein Irrlehrer, aber wir sind trotzdem die dicksten Kumpel, so, wo man halt ein bisschen aufpassen muss, okay, durch die Funktion oder durch den Einfluss, den ich habe, fördere ich das damit, ja. Aber es ist nicht sozusagen eine Art, wie bei manchen Sekten, oh ja, die nicht dazugehören, dann muss der Kontakt abgebrochen werden und man darf sie überhaupt nicht mehr einladen und man darf nicht mehr mit ihnen sprechen und so weiter. Das wäre halt ein Extrem, dem wir nicht folgen. Ja. Noch einer, ja.
Im zweiten Brief, Vers 8, empfängt jeder Christ einen vollen Lohn?
Gute Frage. Ja, ich weiß nicht ganz genau, was mit vollen Lohn gemeint ist. Meine Vermutung ist, dass Johannes hier etwas meint in dem Sinne, wie wir hier leben, hat einen Einfluss darauf, wie wir die Ewigkeit verbringen. Und es gibt eine, in welcher Weise wir auch aufgenommen werden. Es gibt diesen Vers in 1. Korinther 4, wo von den Mitarbeitern geredet wird und all das, was sie aufgebaut haben, es wird durch Feuer geprüft werden. Und dann heißt es, und sie werden gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Also sozusagen in einer Weise, wo man sagt, gerade so, ja. Aber all das, wofür du gearbeitet hast, all das, es zerfällt, es zerbrennt und es hat einen Beigeschmack von, hier ist eigentlich ein großes Scheitern. So. Und nicht diese volle Herrlichkeit und Freude, mit der dann aufgenommen wird. Und ich glaube, dass er hiermit sagen will, es wird einige geben, die werden gerettet werden, aber durch ihre Verbindung mit falschen Lehren wird so vieles von dem, was sie eigentlich erarbeitet haben, es wird vor dem Gericht Gottes in Brand aufgehen und wird fruchtlos sein. Und und das, woran sie, was sie meinten, was besonders eine Ehre für sie sein sollte, das wird ihnen alles genommen werden. Und er sagte, ich möchte, dass ihr vollen Lohn empfangt, in dem Sinne, dass auch diese Zeit, die ihr habt, dass ihr in Wahrheit wandeln könnt und die Gaben und die Mittel, die der Herr euch gegeben hat, dass ihr sie so einbringen könnt, dass ihr mit großer Freude in das Himmelreich gehen könnt, mit diesem Ausdruck, recht so, du guter und treuer Knecht, ja, gehe hinein in die Freude des Herrn. Aber wie gesagt, ich manchmal, gerade bei diesen ganz knappen Formulierungen, ist es nicht immer so ganz einfach, haargenau zu sagen, das ist jetzt gemeint und das nicht. Aber es gibt nicht in dem Sinne, und das ist vielleicht auch noch wichtig, es gibt nicht einen halben Himmel, ja, wo man sagt, ach ja, ich habe nicht den vollen Lohn, aber ich darf zumindest mal so ein bisschen in einer gewissen Reichweite in den Himmel schauen oder sowas, sondern nee, wir glauben an die Rettung in Christus allein und das ewige Leben ist allein in Christus. Aber es gibt es gibt Hinweise darauf, dass die Weise, wie wir gelebt haben, es einen Unterschied macht in der Weise, wie wir auch im Himmelreich, wie wir auf unser Leben zurückschauen und wie, mit was für einer Freude wir in das Himmelreich hineingehen können. Ja. Gut, lasst uns zum Abschluss beten.